Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life at Peace, dem friedenspolitischen Podcast vom Netzwerk Friedenskooperative. Ich bin Julien und ich spreche heute über das Thema Finanzierbarkeit, beziehungsweise genauer gesagt darüber, welche Prioritäten vergeben werden, also welche Belange von der Bundesregierung finanziell unterstützt werden und vor allem, wie soziale Gerechtigkeit damit zusammenhängt. Dabei soll es in erster Linie um die finanziellen Mittel für Friedenspolitik und Klimagerechtigkeit gehen. Und ich habe auch in der letzten Folge das Thema schon mehrfach angeschnitten und deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich heute mit Katrin Vogler darüber sprechen kann. Sie ist parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion Die Linke im Bundestag und ist Expertin für Frieden, Gesundheit und Queerpolitik. Aber das erzählt sie am besten selbst. Genau, Katrin, deswegen stelle ich sehr gerne mal vor.
Ja, hallo. Danke, Jolene, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin seit meinem 15. Lebensjahr aktiv in der Friedensbewegung und das ist auch der Grund, warum ich Politik mache, weil ich irgendwann gesagt habe, viele Dinge hängen miteinander zusammen und Friedenspolitik ist eingebettet in größere Zusammenhänge und deswegen habe ich dann angefangen, mich auch parteipolitisch zu engagieren, zunächst in einer anderen Partei, weil es meine, in der ich heute sehr, sehr gerne mit großer Überzeugung bin, damals noch nicht gab. Ja, ich habe mich dann auch längere Zeit mit der zivilen Konfliktbearbeitung beschäftigt, habe da viele Projekte mitentwickelt und mit unterstützt und bin dann, als ich in den Bundestag gekommen bin, auch in dem Feld weiter aktiv gewesen, habe den Unterausschuss Zivile Krisenprävention hier mit begründet und war 11 Jahre lang Mitglied in diesem Gremium. Und mein Blick auf die krisenhafte Entwicklung der heutigen Zeit ist, dass man die Verschränkung wahrnehmen muss. Also, dass man nicht alleine auf Frieden gucken kann, sondern man muss gucken, wie ist das verschränkt mit sozialen Konflikten, mit Verteilungskonflikten, mit der Frage der neuen geopolitischen Aufteilung der Welt, aber eben auch, und das ist einfach was, was wir schon aus naturwissenschaftlichen Gründen nicht ignorieren können, mit der Klimakrise. Und deswegen freue ich mich, dass ihr das Thema aufgreift.
Ja, also den Punkt mit der Verschränkung zwischen den Themen, das war ja auch irgendwie der Hintergrund von mir, als ich angefangen habe, mich mit der Verschränkung zwischen Klimakrise und Frieden auseinanderzusetzen. Hast du ein Beispiel für Projekte, die du mit unterstützt hast, oder was kann man sich unter der zivilen Konfliktberatung vorstellen?
Naja, wir haben ja aus der Friedensbewegung heraus, insbesondere auch aus den Kirchen heraus, vor vielen, vielen Jahren den zivilen Friedensdienst mitentwickelt. Und ich hatte das große Vergnügen, ein ZFD-Projekt des Forum Ziviler Friedensdienst in Zusammenarbeit mit meiner Organisation, dem Bund für Soziale Verteidigung, mit zu betreuen, wo wir in Palästina zusammen mit israelischen und palästinensischen Partnerorganisationen uns um die Lebenssituation einer besonders marginalisierten Gruppe, nämlich von Beduinen, gekümmert haben. Und da habe ich also wirklich viel lernen können, auch über Konfliktdynamiken und was man tun kann, um sie vielleicht zu durchbrechen.
Okay, ja, also jetzt kann ich mir auf jeden Fall ein bisschen konkreter was darunter vorstellen. Das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Also du hast das Thema Verschränkung gerade schon angesprochen und darum geht es jetzt auch dieses Mal im Podcast ein bisschen, vor allem in Bezug auf soziale Gerechtigkeit. Und ja, so wie gesagt, diese Prioritätensetzung. Und in der letzten Podcast-Folge und auch so habe ich mir die Frage schon mal wieder gestellt, wie es sein kann, dass ein Sondervermögen für die Bundeswehr im Sommer super schnell verabschiedet wurde und das Geld, was dringend fließen muss, um irgendwie den Ausbau in erneuerbare Energien zu finanzieren oder die Verkehrswende voranzubringen oder die Länder im globalen Süden, die jetzt schon massiv unter den Auswirkungen der Klimakrise leiden, denen Entschädigung zu zahlen und die zu unterstützen, wieso da kein Geld fließt. Ja, und auch irgendwie sicherheitsbringende Maßnahmen und Abrüstung nicht finanziell und politisch unterstützt wird. Und natürlich ist es eine Frage, die sich im ersten Moment naiv anhört, aber ich habe gedacht, wenn du so viel in der Politik unterwegs bist und ein bisschen mehr Lebenserfahrung hast, hast du da vielleicht irgendwie eine Art von Antwort drauf? Genau.
Ja, das ist überhaupt keine naive Frage, sondern wenn man sich ernsthaft stellt, geht die sehr, sehr in die Tiefe, und zwar sowohl demokratie praktisch und demokratietheoretisch als auch einfach psychologisch. Ich mache mal ein Beispiel fest. Wir haben erlebt, wie die Corona-Pandemie diese Gesellschaft polarisiert hat und wie immer wieder darüber gestritten wurde, politisch, parlamentarisch, außerparlamentarisch, wie diese Krise am besten einzuhegen und zu bewältigen ist. An vielen Stellen wird sehr deutlich, das, was Spezialistinnen das sogenannte Präventionsparadox nennen. Also, there is no glory in prevention. Also es gibt keinen Ruhm für Vorbeugung. Das gilt in allen, eigentlich in allen Bereichen. Also einer solchen Pandemie besser vorzubeugen, wie wir eigentlich hier im Bundestag schon seit vielen, vielen Jahren immer mal wieder in Szenarien diskutiert haben. Hätte man ja viele Dinge tun können, zum Beispiel die Bevorratung von Schutzmaterialien. Wir hatten ja am Anfang gar nichts, ja. Also die Leute in Altenheimen sind mit handgenähten Masken zur Arbeit gegangen, weil es keine Schutzmaterialien gab. Warum hat die Politik, obwohl wir schon lange solche Szenarien hier vorliegen hatten, uns immer wieder damit beschäftigt haben, da nicht gehandelt? Naja, weil niemand kriegt Lorbeeren dafür, wenn man ein großes Lager an Masken und Schutzkleidung anlegt und dann vielleicht keine Pandemie kommt und die Dinge wieder dann verbucht werden unter das war Verschwendung. So. Das ist genauso im außenpolitischen Bereich oder im klimapolitischen Bereich. Im außenpolitischen Bereich sehen wir das sehr, sehr schnell zum Militär als Mittel der Konfliktbearbeitung oder Konfliktbewältigung gegriffen wird. Das hat verschiedene Gründe, aber einer davon ist, dass Politikerinnen und Politiker Handlungsfähigkeit zeigen müssen gegenüber ihren Wählerinnen und Wählern. Und wir in einer hochbeschleunigten Welt leben, wo der Tweet von gestern, morgen schon, Schnee von vorgestern ist. Und dass da sozusagen alles, was du in den Bereich der Prävention investierst, immer in Frage gestellt wird, als ist das nicht verschwendet, weil du auch sehr schwer Leistungsnachweise erbringen kannst. Man kann eben sehr schwer belegen, dass die Investition in zivilen Friedensdienst dazu beigetragen hat, diesen oder jenen Gewaltkonflikt mit diesen und jenen Schäden zu verhindern. So, trotzdem bin ich überzeugt davon, dass jeder Euro, der in die zivile Konfliktbearbeitung, Krisenprävention fließt, gut investiertes Geld ist. Bei Klimakatastrophe ist es dann noch viel, viel, viel dramatischer. Wir wissen eigentlich schon sehr lange, seit dem Bericht des Club of Rome, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht. Da ist aber, kommt aber noch das Problem dazu, dass wir uns nicht nur, wenn wir das ernsthaft angehen, mit sehr starken Lobbys anlegen müssen. Die Energiewirtschaft ist eine der stärksten Lobbykräfte, die hier auf dieses Parlament, auf das Europaparlament und auf alle politischen Gremien einwirken. Das ist noch schwieriger und es ist noch schwieriger, weil eben man versuchen muss, alle Länder zusammenzubringen, um gemeinsame Anstrengungen zu übernehmen. Und das ist natürlich für Politikerinnen und Politiker wie mich, die irgendwie für 4 Jahre gewählt sind in einem Mandat, die sich gleichzeitig irgendwie um all die wirklich auch wichtigen, kleinen, einfachen Dinge des alltäglichen Lebens kümmern müssen, nicht so attraktiv. Also ich sage mal, es ist attraktiver, einen Gesetzentwurf durchzubringen, der in meinem Wahlkreis den Leuten irgendwie eine neue Straße bringt oder der ihnen Arbeitsplätze schafft, als sich um diese großen Fragen zu kümmern.
Ja, also gerade auch so die globale Perspektive, sowohl beim Klima als auch beim Friedensthema, ist natürlich, weiß ich nicht, für mich in manchen Stellen auch einfach beängstigend und frustrierend. Und es ist natürlich einfacher und greifbarer, in meinem eigenen Wirkungskreis zu bleiben. Aber trotz allem lässt sich die Klimakrise genauso wenig wie sowas wie Weltfrieden oder so nicht lösen, wenn ich bei mir bleibe. Und du hast jetzt angesprochen, dass PolitikerInnen immer unter dem Handlungsdruck stehen, beziehungsweise Handlungsfähigkeit zeigen müssen. Und natürlich sehe ich die vor allem, wenn gehandelt wird aufgrund von einer Situation, also reaktiv. Aber gerade was Krieg angeht, also ich möchte ja nicht eigentlich, dass meine Regierung oder die Politik aufgrund von Krieg reagiert, sondern ich möchte ja, dass es gar nicht erst dazu kommt. Und bei der Klimakrise ist es ja genauso. Im Idealfall handelt die Regierung nicht gut nach einer Flutkatastrophe, sondern im Idealfall passiert die gar nicht erst. Und ob das nicht eigentlich schon Grund genug ist, sich genau um diese Themen zu kümmern, selbst wenn es schwierig ist, irgendwie von Prävention Lorbeeren zu ernten.
Ja, das finde ich absolut. Und ich finde es umso wichtiger ist auch, das Gespräch mit der Bevölkerung an diesen Stellen zu suchen. Und diese Ideen, also der Prävention, der Vorbeugung, der aktiven Gewaltfreiheit, wie ich immer sage, auch mit Leben zu füllen und auch zu vermitteln und deutlich zu machen, dass das was ist, wovon wir alle was haben, auch wenn man erstmal darin investiert. Ja? Deswegen finde ich absolut, dass es wichtig ist, dass auch zum Beispiel ja diese Woche wieder Klimastreik am Freitag ist. Leute auf die Straße gehen. Das ist eine wichtige Sache.
Ja, ich meine, der Druck auf der Straße, was zum Beispiel das Thema Klimagerechtigkeit angeht, ist ja so groß, weil in der Politik nichts passiert. Und dann ist es ja irgendwie wichtig und schon auch Wählerstimmen sammelnd, wenn man Maßnahmen umsetzt, die für Klimagerechtigkeit sorgen oder die irgendwie eine Energiewende einleiten oder sowas. Und natürlich passiert die Prioritätensetzung auch durch die Medien und auch durch die Gesellschaft, aber auch PolitikerInnen können da ja starke Schwerpunkte setzen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wieso das 2% NATO-Ziel erreichbarer scheint als das 1,5-Grad-Ziel. Hast du da vielleicht eine Antwort drauf?
Naja, wir haben einen militärisch-industriellen Komplex auf dieser Welt und in unseren Ländern, der eine unglaublich starke politische Macht auch darstellt. Das muss man einfach mal so sagen. Insbesondere in den USA ist dieser militärisch-politisch-industrielle Komplex ja wirklich tief verflochten. So ist es dann den USA gelungen, dass schon 1997 im Kyoto-Protokoll, das sie noch nicht mal selber unterschrieben haben, die Klimabelastung durch das Militär aus der Berichtspflicht der Länder herausgenommen wurde. Das ist jetzt zwar seit 2015 ein bisschen verändert, trotzdem wird da noch wahnsinnig getrickst. Und das finde ich auch ist was, wo ich mir wünschen würde, dass die Klimabewegung da ein bisschen mehr einen Blick drauf hat. Denn immerhin ist alleine das US-Militär für 5% der weltweiten Klimagasemissionen verantwortlich. Das soll jetzt kein Plädoyer für den Biodieseltanker sein, sondern es soll ein deutliches Plädoyer dafür sein, Abrüstung und Klimagerechtigkeit miteinander zu verbinden, weil sie gehören zusammen. Wenn wir nicht abrüsten, werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Auch wegen der immensen Mittel, die da einfach reinfließen. Also die Bundeswehreinsätze im Ausland in den letzten Jahren bis zu 800 Millionen Euro pro Jahr. Davon hätte man 100.000 Wohnhäuser schon mal mit Solarthermieanlagen bestücken können. Da hätten wir heute gar nicht mehr die Situation, dass Putin uns mit dem Zudrehen des Gashahns erpressen könnte, dann wären wir in einer ganz entspannten Situation vor dem Winter und niemand müsste sich Sorgen machen, dass er sie die Gasrechnung nicht bezahlen kann.
Als ich das zum ersten Mal gehört habe, also ist jetzt schon was länger her, aber dass das Militär eben nicht wirklich Teil von so Klimaabkommen oder auch Klimazielen innerhalb von Deutschland ist, hat mich das auch super erschreckt, weil wie kann es sein, dass so ein riesiger Komplex, der ja ein großer Teil von der Regierung ausmacht, einfach ausgeklammert wird aus Nachhaltigkeitsberichten und aus Klimazielen? Und habe mich dann gefragt, ob es Bestrebungen dagegen gibt. Also gibt es Menschen, die sich innerhalb den Strukturen oder von außen dafür einsetzen, dass eben Militäremissionen und auch die Finanzen, die da reinfließen, transparent gemacht werden. Also ich bin ja unter anderem über deine kleine Anfrage im Bundestag auf dich gestoßen, wo du ja genau das nachgefragt hast. Aber am besten kannst du da mal erzählen, was genau passiert ist und ja, ob sich seitdem was getan hat.
Na gut, die kleine Anfrage ist natürlich das schärfste Schwert der Oppositionspolitikerin, weil wir damit die Bundesregierung dazu bringen, Dinge offenzulegen, die sie eigentlich lieber nicht so öffentlich diskutiert sehen wollen und weil wir da auch immer Ansatzpunkte für weiteres parlamentarisches und außerparlamentarisches Handeln finden. Aber selbst da haben wir ja dann festgestellt, dass die Bundesregierung gemauert hat. Also die haben uns wichtige Daten, Fakten und Zahlen vorenthalten. Ich finde es ganz spannend, jetzt zu schauen, ob die Ampelkoalition, die sich ja selber Fortschrittskoalition nennt, damit anders umgehen würde. Also ich denke mal darüber nach, jetzt diese Anfrage nochmal aktualisiert zu stellen, um einfach zu gucken, ob da andere Kräfteverhältnisse auch an was anderes bedeuten. Ich habe da persönlich aber wenig Hoffnungen, sich jetzt auch wirklich mal klimapolitisch stärker zu engagieren und das auch als Element der Entspannung und Kooperationsschaffung zu nutzen. Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, der hat erst gestern am 21.09. getwittert, der Klimawandel scheint bei vielen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt keine Priorität mehr zu haben. In dieser Woche rufe ich auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen zur globalen Climate Action auf, um diesen Trend umzukehren. Wir haben nicht mehr viel Zeit, um die Dinge umzukehren. Solche Stimmen wie die von Antonio Guterres sind in dieser Situation enorm wichtig. Und ich bin sehr froh, dass dieser Mann UN-Generalsekretär ist, der die Zeichen der Zeit erkannt zu haben scheint. Und ich hoffe, dass auch sein Appell Gehör findet und dass die UN-Generalversammlung auch ein Ort ist, wo das verstärkt werden kann.
Das Appell von ihm ist ja wiederholt von Appellen, die seit Jahren gegeben werden. Und wie wir vorher schon kurz festgestellt haben, aus einer wissenschaftlichen Sicht ist ja das Problem des Klimawandels allen bekannt und auch schon seit mindestens, also ja, seit 40 Jahren und seit 20 Jahren noch viel mehr bekannter geworden. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob so ein abstraktes Konstrukt wie die UN da tatsächlich Umdenken in der aktiven Politik oder bei EntscheidungsträgerInnen erwirken kann. Weil natürlich passiert da was und Menschen sind nicht mehr öffentlich gegen die Klimakrise und möchten möglichst klimafreundlich handeln. Aber trotzdem hast du ja gerade auch schon die Energielobby angesprochen, ja, die einfach viel mehr Macht hat. Und ich glaube, das ist auch was, wogegen zivile oder gesellschaftspolitische Gruppen kaum gegen ankommen, weil wir einfach gar nicht die Möglichkeiten haben, so nah an der Politik dran zu sein. Und diese direkten, vielleicht auch persönlichen Wege fehlen mir auf jeden Fall in meinem Aktivismus an manchen Stellen, dass ich eben nur das Instrument habe, draußen auf der Straße zu stehen und Druck auszuüben und nicht mit PolitikerInnen ins Gespräch kommen kann und das Gefühl habe, ich bin da direkt an Menschen, die was verändern können. Aber da hast du vielleicht als Person, die im Parlament sitzt, auch nochmal eine andere Perspektive drauf, beziehungsweise kannst einer Person, die gerne innerhalb der Strukturen was verändern möchte und es leid ist, Druck auf der Straße auszuüben, ob du so einem Menschen einen Tipp geben kannst, wie man die PolitikerInnen nachhaltig erreicht.
Also ich finde es wichtig, dass man sich eben auch nicht nur außerparlamentarisch, sondern auch in den Parteien engagiert. Und dann aber nicht seinen Parteiauftrag in parlamentarische Bewegung trägt, sondern für wirkliches Zusammenarbeiten auf Augenhöhe sorgt. Das ist wichtig, auch wenn ich so einen Trend sehe, gerade in der Klima- und Friedensbewegung, so eine Distanziertheit zu Parteien und zum Parlamentarismus zu haben. Muss man doch sehen, dass wir hier über parlamentarische Demokratie Einwirkungsmöglichkeiten haben, die wir in anderen Ländern so nicht haben. Ich glaube, dass es eine große Bereicherung wäre, wenn sich mehr Aktivistinnen und Aktivisten eben nicht nur jeden Freitag auf die Straße stellen oder setzen, sondern eben auch in Parteien gehen. Das war für mich damals auch ja, der Schritt von der Bewegung in die Partei. Das kann sich gegenseitig nur befruchten und nicht nur auf eine Partei setzen, sondern ein bisschen weiter gucken und überall schauen, dass man eben auch da Dinge unterwegs bringt. Natürlich müsste ich jetzt hier für meine eigene Partei werben. Das würde ich auch sehr, sehr gerne tun, aber das würde den Rahmen sprengen. Also weil wir einfach, ich bin da ja Mitglied, weil ich glaube, dass die Linke die besten Konzepte für Klimagerechtigkeit und Friedenspolitik hat. Aber natürlich muss man eben auch mit den anderen Parteien im Gespräch bleiben und muss versuchen, da Kontakte zu pflegen. Und letzten Endes, die Untersuchungen von Erica Chenoweth und ihrer Kollegin haben ja ergeben, dass eine Regierung, gegen die 5% der Bevölkerung aktiv, systematisch und konsequent zivilen Ungehorsam leisten, nicht im Amt bleiben kann. Und das nicht nur in Demokratien, sondern eben sogar in ganz schlimmen, diktatorischen, gewalttätigen Regimen. Und wenn wir jetzt sehen, dass im Iran die Frauen aufbegehren, unterstützt von ganz vielen Männern, dass in Russland endlich die Leute anfangen, wach zu werden, in Moskau die Menschen auf die Straße gehen, gegen den Krieg demonstrieren, wobei schon das Wort Krieg mit 7 Jahren Knast bedroht ist, da finde ich, sollten wir uns doch ermutigt fühlen, auch die Dinge in unserem Land in die Hand zu nehmen, gegen die Zumutung der Inflation und Teuerung auf die Straße zu gehen, dabei aber auch die Forderung nach Klimagerechtigkeit und nach einer vorausschauenden Friedenspolitik nicht zu vernachlässigen.
Ja, zwei Gedanken dazu. Also erstmal ist natürlich so dieser strukturelle Wandel, der mit zivilen Ungehorsam, oder das ist ja nochmal eine neue Form von Druck und Aktionen, die ich dann ausübe und so viele Momente in der Geschichte, also wenn ich jetzt so an die Stonewall Riots denke, das zeigt ja einfach, wie Menschenrechte und Rechte für queere Personen oder Rechte für Frauen immer mit einer Form von Rebellion einhergegangen sind. Und das ist ein super wichtiger Punkt. Und wer weiß, vielleicht muss auch noch mehr Rebellion passieren, um sich für Klimagerechtigkeit stark zu machen. Ich verfolge schon eher den Ansatz, dass Kooperation nachhaltiger ist als Konfrontation. Wobei natürlich beides wichtig ist, um zu einer Veränderung zu führen. Genau, und dann den Punkt, den du zu den Parteien angesprochen hast. Also zum einen alle Leute, die sich engagieren und wählen können, beschäftigen sich definitiv auch mit Parteipolitik. Und ich sehe voll den Punkt, dass es irgendwie langfristig gesehen am hilfreichsten ist, wenn man selbst in die Strukturen geht, um da als Einzelperson eine Veränderung zu erwirken. Aber gerade bei Fridays for Future sind ja auch viele SchülerInnen, die eben nicht wählen können und die können auch dementsprechend nicht in der Partei eintreten. Und dann habe ich mir gerade die Frage gestellt, wie erreichen die denn dann PolitikerInnen? Also welche Möglichkeiten gibt es, ins Gespräch zu kommen? Welche PolitikerInnen, in welchen Positionen sind dann meine AnsprechpartnerInnen? Und wo kommt das dann auch an und wird es gehört und ist nicht nur eine E-Mail, die im Postfach verschwindet?
Also ich warne immer vor diesen Massenmails. Die gehen bei mir direkt in den Spam-Ordner. Da braucht man sich gar nicht zu bemühen. Also wenn ich an einem Tag 10 Mails mit exakt dem gleichen Wortlaut bekomme, dann werde ich mich damit nicht beschäftigen, sondern wichtiger ist auch die Qualität der Kommunikation. Und wenn sich 5 Kinder bei mir anmelden, sie möchten mit mir gerne mal über die Zukunft des Planeten reden, aus meinem Wahlkreis, dann würde ich nicht Nein sagen, ja. Oder wenn Sie mich in Ihre Schule einladen und von mir da erwarten, dass ich da vor der gesamten Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft meine Politik erkläre, da würde ich auf keinen Fall Nein sagen. Also einmal das Direkte ist wichtig mit einer lokalen Verankerung. Und dann sind natürlich außerparlamentarische Aktionen wie Demonstrationen oder sowas auch wichtig, aber eben vor allem auch, um die Community oder die Leute, die was zusammen unternehmen wollen, die was verändern wollen, zusammenzubringen, zusammenzuschweißen und ihnen das Gefühl zu geben, eben nicht allein zu sein. Also du hast gerade gesagt, dass man dann als Einzelperson in Strukturen geht. Das ist auch nach meiner Erfahrung problematisch. Da wirst du schnell entweder aufgerieben oder du wirst resignieren. Allein machen sie dich ein, haben Ton, Steine, Scherben mal gesungen. Und das ist immer noch richtig. Also man muss sich einfach zusammentun. Da, wo 2 oder 3 zusammen sind, die sich gegenseitig unterstützen und den Rücken frei halten, da kann schon was anfangen. Und wenn es dann 500 oder 1000 oder 100.000 sind, hast du eine ganz andere Dimension.
Ja, wenn du jetzt gerade angesprochen hast, dass in den Strukturen im Idealfall mehrere Menschen zusammenkommen mit dem gleichen Ziel, hast du das Gefühl, das ist im Parlament auch so? Also wo ist dein Wirkungskreis? Was kannst du als parlamentarische Abgeordnete tun? Also natürlich kannst du irgendwie abstimmen bei Gesetzentwürfen und Abstimmungen. Welche Schwerpunkte kannst du setzen? Welches Gewicht hat deine Meinung oder deine Stimme? Das würde mich mal noch
Ja,
interessieren.
gut. Ich bin jetzt natürlich nicht mehr in einem der Fachausschüsse, die sich zum Beispiel mit Frieden oder Klimagerechtigkeit befassen. Ich kann aber die Themen durchaus auch in meine Facharbeit einbringen. Wir arbeiten fraktionsübergreifend durchaus zusammen. Gibt es eine ganze Reihe von Abgeordneten, die sich für die Frage Klima und Gesundheit interessieren und die auch im Gesundheitsausschuss sind. Und wir haben fraktionsübergreifende Parlamentariergruppen, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Ich bin zum Beispiel Mitinitiatorin des Parlamentskreises Atomwaffenverbot. Das sind so Bereiche, wo man auch einfach mal Ideen fraktionsübergreifend entwickeln und dann über die eigenen Fraktionen oder auch in gemeinsamen Initiativen nach außen bringen kann. Dann kann man natürlich auch externe Partnerinnen und Partner einbinden. Beispielsweise, wenn es um die Frage der Atomwaffen geht, die vielen, vielen Bürgermeisterinnen von Städten, die für das Atomwaffenverbot werben. Oder wenn es um die Frage Klima und Gesundheit geht, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns da auf den Stand bringen. Und tatsächlich sind parlamentarische Prozesse selten so schnell wie bei diesem 100 Milliarden Aufrüstungspaket, sondern oft ist es lang und auch langwierig und so. Aber auch als einzelne Abgeordnete aus der Opposition kann man durch beharrliches Nachfassen tatsächlich Regierungshandeln beeinflussen. Und so habe ich zum Beispiel dafür gesorgt, dass das unbewaffnete zivile Peacekeeping in den Leitlinien Krisenprävention der Bundesregierung aufgenommen wurde und dass die Bundesregierung sich da bereit erklärt hat, dieses Instrument zu fördern.
Das ist ja schon mal hoffnungsfroh zu hören. Und natürlich ist politische Arbeit gerade in so einer großen Struktur wie dem Parlament müßig und irgendwie besteht aus kleinen Teilen. Aber so ist ja die Friedensbewegung oder die Klimabewegung auch nicht auf schnelle Erfolge. Also natürlich sind wir auf schnelle Erfolge aus, aber so einfach ist das nicht, weil da eben ja so viel miteinander zusammenhängt. Und du hast diese großen globalen Strukturen und Zusammenhänge, die wir vielleicht auch in der Klima- und Friedensbewegung zusammen sehen sollten, angesprochen. Ich finde, das ist immer so ein Spannungsfeld zwischen, ich muss eigentlich alle Themen gleichermaßen bedienen, um das Problem nachhaltig zu lösen. Also ich kann ja natürlich mich für Klimaschutz einsetzen, aber das ist ein globales Problem, weswegen gerade der globale Süden und die Regionen, die am meisten betroffen sind von der Klimakrise, die muss sich damit einbinden. Und dann hat Klimakrise auch was mit Antirassismus zu tun und Kolonialismus und natürlich auch mit Frieden, weil auch unsere Außenpolitik jahrelang von Imperialismus geprägt ist. Und wenn ich all das denke und alle Zusammenhänge erkenne, dann überfordert mich das, glaube ich, im allerersten Moment. Und dann möchte ich ja auf der anderen Seite irgendwie auch in meinem Wirkungskreis bleiben und überlegen, was kann ich tun? Wie kann ich Menschen erreichen? Wie kann ich Menschen überzeugen von meinem Thema? Und dass das so ein Spannungsfeld ist, wo, glaube ich, jede Person einfach ihren eigenen Platz finden muss. Wie groß und idealistisch kann ich sein oder wie realistisch und klein möchte ich bleiben? dadurch, dass du diese Zusammenhänge angesprochen hast, habe ich mich gefragt, ob ihr konkrete Zusammenhänge zwischen Klima und Frieden und vielleicht auch soziale Gerechtigkeit, wobei das natürlich immer mit dazu gehört, einfallen. Gerade vielleicht auch so konkret, dass Menschen, die aktiv sind und die sich engagieren, konkret was damit anfangen können, ohne das Gefühl zu haben, die ganze Welt gleichzeitig retten zu müssen.
Ja, du sprichst ein wichtiges Thema an. Man darf sich von der Größe der Aufgabe nicht schrecken lassen. Sonst sitzt man irgendwie wie das berühmte Kaninchen vor der Schlange, und kann gar nichts mehr tun. Also das heißt, man sollte sich immer konkrete Anpackpunkte raussuchen, die nicht so unrealistisch sind, dass man über Jahre und Jahrzehnte hinweg keinerlei Erfolgserlebnisse hat. Weil auch das gehört dazu, dass wir Erfolgserlebnisse brauchen, damit wir die eigene Motivation und die Motivation unserer Mitstreiterinnen auch erhalten. So. Ein konkretes Projekt jetzt zu haben, wo ich sage, also wo man Frieden und Klima miteinander verbindet. Oder wenn es ein Projekt ist, das Menschen hilft, die auf der Flucht vor Klimafolgen sind, an einem neuen Ort heimisch zu werden und dort eine Lebensgrundlage zu finden. Das ist dann auch konkrete Friedenspolitik, weil es natürlich die Ursachen für Gewaltkonflikte verringert und den Menschen Sicherheit gibt. Also Sicherheit ist ja was, das wird irgendwie hier im politischen Berlin weit überwiegend angeblich mit militärischen Mitteln hergestellt, aber tatsächlich ist Sicherheit ja oft was ganz Einfaches, also dass ich einen Platz habe, an dem ich bleiben kann, dass ich sauberes Wasser habe, dass ich was zu essen habe.
Und gerade das wird ja auch in Zukunft einfach immer relevanter, also weil es wird immer mehr Menschen geben, die aufgrund von Klimafolgen fliehen müssen. Und dann sprichst du da einen super wichtigen Punkt an, dass dann auch Außenpolitik sich damit beschäftigen muss, wie können wir diese Klimafolgenflucht abfedern und wie können wir diesen Menschen helfen. Wobei ich dabei super wichtig finde, nicht zu vergessen, dass das Problem trotzdem nur dann zu lösen ist, wenn die Ursachen angegangen werden und wenn dementsprechend sich endlich gegen die Klimakrise gestellt wird und nachhaltige, sozial gerechte, große Maßnahmen dafür in die Wege geleitet werden. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt, was da in Zukunft kommt, wenn irgendwie die Welt noch von so vielen anderen Krisen gleichzeitig erschüttert wird und das Klimarisiko oder die Klimakrise einfach immer weiter im Hintergrund mitschwingt und auch da ist und parallel noch Krieg geführt wird, parallel noch eine Pandemie ist. Und ja, das ist natürlich auch irgendwie was, was beeinflusst, welche Schwerpunkte und welche Prioritäten gesetzt werden.
Ich glaube, dass es auch wichtig ist, auch in diesem Bereich die Wissenschaften mit einzubeziehen. Also immer wieder nachzufragen, was können wir tun? Was sind nächste sinnvolle Schritte? Und wo lohnt es sich auch mehr zu investieren? Was vor allem finde ich wichtig, dass man anfängt, bestimmte Dinge zu unterlassen, von denen man weiß, dass sie schlecht für das Klima sind. Kriege führen gehört dazu. Wir wissen, dass zum Beispiel alleine im Zweiten Golfkrieg so viel Ruß und Staub aus brennenden Ölanlagen heraus, dass es bis nach Tibet geflogen ist und sich dort auf den Gletschern niedergeschlagen hat. Und durch die Vergrauung der Gletscher diese nicht mehr so viel Sonnenlicht reflektieren können, wie sie es vorher getan haben, und schneller abschmelzen. Also solche Zusammenhänge überhaupt erstmal wahrzunehmen, dafür brauchen wir, glaube ich, in dem hektischen, getriebenen politischen Berlin auch immer wieder Impulse von außen, die sagen, nehmt das wahr. Nehmt
Ja.
es wahr, das ist nicht banal. Kümmert euch darum. Es ist wichtig, dass da was passiert.
Und auch so das Agenda-Setting zu betreiben und zu, also ja, ich sehe, nehme ja andere Dinge wahr als eine Person, die vor allem mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt ist und ja, so Zusammenhänge, die auch zwischen eben verschiedenen Fachbereichen sind. Also ich meine, interdisziplinäre Forschung ist einfach ein immer wichtigeres und größeres Ding, aber dass auch diese Menschen dann nach außen treten und ihre Erkenntnisse so kommunizieren, dass es bei den Menschen ankommt, auch wenn sie das Fachwissen dazu nicht haben. Aber dabei nicht stehen zu bleiben, sondern dann tatsächlich auch aktiv Handlungen zu begehen. Und natürlich ist es manchmal schwierig, den Zusammenhang aufzudecken und dann direkt zu sagen, das und das muss daraus folgen. Aber ich finde, das ist trotz allem super wichtig, dass man Handlungsoptionen und die Konsequenzen, die damit einhergehen, mitkommuniziert und die Dringlichkeit des Handelns, sowohl was Frieden als auch was Klima angeht, immer noch mitzugeben.
Ja, absolut.
Tatsächlich habe ich jetzt gerade gar keine konkrete Frage mehr, aber würde dir gerne noch den Raum geben, wenn du noch was loswerden möchtest, das auf jeden Fall loszuwerden.
Ja, ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz auf eine ganz andere Art und Weise ist tatsächlich immer noch das Eintreten für die Abschaffung der Atomwaffen und für die Verhinderung von Atomkriegen. Denn das ist eine Bedrohung für unser Klima und fürs Überleben dieser Menschheit, die viele noch nicht auf dem Schirm haben. und auch weiter verdrängen. Schon ein kleiner begrenzter Atomkrieg. Und Putin hat ja jetzt schon wieder sehr unverhohlen damit gedroht, dass er bereit ist, alle Maßnahmen einzusetzen, wenn er diesen Krieg verliert. Selbst ein kleiner begrenzter Atomkrieg könnte fürchterliche Folgen für das Erdklima haben, dazu führen, dass Ernten über lange Jahre lang beeinträchtigt sind, dass eine Hungerkatastrophe ausbricht oder dass die Hungerpandemie auf diesem Planeten, die es ja schon längst gibt, noch massiv verschärft wird. Das würde alle Versuche vollkommen zunichte machen, unseren Lebensstil auf nachhaltig und klimagerecht umzustellen, weil dann alle Menschen erstmal eh mit dem Überleben beschäftigt.
Ja, da sprichst du einen super wichtigen Punkt an, gerade weil Atomwaffen auch einfach ein existenzielles Risiko sind, ganz unabhängig von der Klimakrise, und die Zusammenhänge, die du angesprochen hast, kommen ja noch mit dazu. Aber das ist ja auch der Punkt, dass ein Krieg mit Atomwaffen nicht gewonnen werden kann. Und ich finde, das ist einfach ein super wichtiger Punkt, weil niemand möchte doch mit der Katastrophe, die daraus folgt, leben und umgehen müssen. Und ja, deswegen finde ich das einen super wichtigen Punkt, das auch einfach immer wieder anzusprechen, wie wichtig der Atomwaffenverbotsvertrag ist. Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend und habe nochmal viele neue Perspektiven bekommen und auch ganz andere Perspektiven als in dem Gespräch, was ich mit der Person, die sie ebenfalls aktivistisch engagiert ist, ja, ganz andere Sachen, die ich da irgendwie rausbekommen hätte. Und finde es ja super spannend, wie wir irgendwie darüber gesprochen haben, dass Prävention eben keine Lorbeeren bringt und deswegen sich wenig tut in Situationen, die noch nicht konkret eskaliert sind und reaktive Politik einfach ein bisschen besser aussieht, welche Macht Lobbyarbeit hat und deswegen es dann so schwer ist, irgendwie als Einzelperson oder selbst in der Gruppe Themen zu setzen und wie wichtig das trotzdem ist, welche Relevanz Handlungsfähigkeit hat. Und auch, wie ich in die parlamentarische Politik eingreifen kann und was du als Person, die im Parlament sitzt, tun kann. Genau, deswegen vielen Dank dir fürs Gespräch und für deine Zeit. Und ich wünsche dir alles Gute für die Sitzungswochen jetzt, die kommen.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg mit eurem Podcast. Tschüss.
Dankeschön. Das war's auch schon wieder mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel lernen wie ich und bis zum nächsten Mal.